Guten Morgen, Heike. Schön, dass du da bist. Ach ja, Entschuldigung. Hallo, Alex. Hallo, Alex.
Alex. Hallo, Tom.
Hallo, Heike.
Hallo, Tom. Hallo, Alex.
Wir haben heute ein, ich finde es sehr, sehr faszinierendes Thema, LARP in der Schule. Wir haben jemanden dabei, die das sehr, sehr viel dazu erzählen kann. Die Stimme kennt ihr vielleicht schon. Sie war schon mal da, aber sie kann dazu sehr, sehr viel berichten und wir freuen uns darauf, sie zu interviewen und euch daran teilhaben zu lassen, dass wir das lernen dürfen. Genau. Ja, LARP in der Schule. Alex, kannst du dir darunter was vorstellen?
Klar.
Toll. Okay, ich bin der Unwissende hier. Hallo, ich bin der Unwissende. Bitte erklär es mir.
Ich glaub, die Heike macht das auf jeden Fall schon länger. Ich zetere seit 10 Jahren so ein bisschen mit Lass uns LARP machen. Ich werde immer ein bisschen komisch angeguckt. Deshalb würde ich Heike heute gerne anzapfen dazu, nach dem Motto, wie machst du das und etc. Aber wir denken ja an unsere Hörenden und holen sie erstmal ab, mit so wegen wie Live-Rollenspiel in der Schule. Wie darf ich mir das vorstellen? Die Frage würde ich direkt an Heike weitergeben. Kannst du ein bisschen was zu diesem Werdegang oder zu dieser Geburt erzählen, wie ihr in diese Richtung euch entwickelt habt?
Ja, das ging eigentlich schon relativ früh an, muss ich sagen. Also ich bin seit 2001 Lehrerin an einem Gymnasium in Leverkusen. Und ich bin da zu einer total fruchtbaren Zeit reingekommen, wo gerade die Schule dabei war, diesen Aspekt soziales und kooperatives Lernen in den Mittelpunkt zu rücken. Und kam da in den Genuss, schon in ein sehr engagiertes Team eigentlich reinzukommen, die auch sehr offen waren für viele Dinge. Und weiß ich nicht, 4, 5 Jahre später habe ich dann mal den Gedanken eingebracht, dass man halt durch Projekte, in denen man halt eben über die üblichen Rollenkarten, die man so in seinem Unterricht kennt, hinaus halt eben wirklich auch mal längere Geschichten eben aus der Rolle heraus zu spielen. Das fing eigentlich ganz niederschwellig an. Also heute würde man das wahrscheinlich so ein Mini-Drama-Game nennen. Ein Setting, wo man dann quasi auf eine Insel kam. Also haben wir mit den 5. Klässlern halt eben gemacht. Und da durfte sich im Prinzip jeder eine Rolle aussuchen, die war auch nur sehr rudimentär beschrieben. Und es ging eigentlich nur darum, seine Vorlieben und seine Ängste, also seine Wünsche und seine Ängste, wenn man jetzt neu in der Stufe 5 ist, eben zum Ausdruck zu bringen oder halt eben auch zu thematisieren. Und das hat super, super gut geklappt und es war sehr spielerisch. Und das hat natürlich gerade die 5-Klässler, die gerade von der Grundschule kamen, eben super abgeholt. Und ungefähr 10 Jahre später habe ich dann mal so eingeworfen, dass es ja auch Vereine gibt, die das Lernen, das erlebte Lernen halt durch Live-Rollenspiel so auf die Fahnen geschrieben haben. Das waren damals halt eben die Waldritter vor allem. Und mit denen habe ich dann sowieso schon Kontakt gehabt über LARP insgesamt. Und dann haben sich bei uns die sogenannten Waldrittertage etabliert und das ist im Prinzip jetzt ein fest bestehender Baustein in der Stufe 5, so in der 3., 4. Woche, nachdem die 5. Klässler angefangen haben. Und da erleben die halt eben einen Tag in Silvanien, also in dem fiktionalen, mittelalterlich geprägten Land und werden da halt müssen durch Teamarbeit, durch kooperatives, also im Prinzip ja Abenteuer erleben, nachher den König retten, gegen das Böse vorgehen und lernen ganz viel auch über Teamarbeit so nebenher. Und das war eigentlich der Anfang. Begann das. Und am Anfang waren auch die Kolleginnen und Kollegen super skeptisch. Klar, ne? Also der kostbare Unterricht, der da angezapft wird einen ganzen Tag lang. Und dann hat man aber gemerkt, wie sehr das die Kinder also so mitgenommen haben, dieses so als Gruppe können wir ganz viel leisten. Und das hat sich auch so als guter Geist ins soziale Lernen dann eingeschlichen. Und das war ein langsamer Prozess und es hat so, glaube ich, 2 Jahre gedauert, aber mittlerweile ist das wirklich ein fester Bestandteil und das stellt auch keiner mehr in Frage. Am Anfang musste man tatsächlich ein bisschen kämpfen.
Ja. Aus welchem Hintergrund macht ihr das, außer erstmal jetzt in meiner Klasse 5? Ist das so eine Transition am Anfang oder in welche Richtung soll das gehen, diesen ganzen Tag zu machen? Wo, mit welchem Zweck oder Gemeinschaftsförderung, was auch immer?
Genau, also es war ja am Anfang tatsächlich so Teamkompetenzförderung, ne? Also das haben wir ja ziemlich am Anfang der Klasse 5, wo die neuen Klassen aus der vierten Stufe quasi dann in die neue Schule kommen, ganz viel Neues lernen, sich kennenlernen müssen im neuen Umfeld, die anderen Schülerinnen und Schüler kennenlernen. Und da erschien uns das eigentlich super, weil es halt eben außerhalb des schulischen Kontextes Möglichkeiten eröffnet, so im Spiel halt miteinander in Kontakt zu kommen. Und von außen gesehen ist das halt super. Als Klassenlehrerin oder Klassenlehrer sieht man Kinder auch teilweise total anders. Also ich kann mich so oft an solche Aha-Erlebnisse erinnern, so ein kleines Mäuschen, egal jetzt ob Mädchen oder Junge, ne, dass sich eben im Unterricht überhaupt nichts traut und dann vor dem großen Bösewicht am Ende steht, mit einem Latexschwert in der Hand und sagt, ich mach dich jetzt fertig. Und dann, das ist ein totales Erlebnis. Und dann wird sie angefeuert halt von den Mitschülerinnen und Mitschülern. Und das ist auch ein unglaublicher Schwung, der da so an Selbstkompetenz auch gewonnen wird.
Das war der Anfang
Genau.
des Ganzen. Und das wird bis heute auch noch erstmal so gemacht mit den Fünfklässlern.
Genau. Und wir haben dann vor, das hat jetzt ein bisschen mit Unterbrechungen, gerade auch durch Corona und so, stattgefunden. Ich glaube jetzt auch schon vor 8 oder 9 Jahren, ich kann es nicht genau festmachen, da haben wir, oder da habe ich durch Zufall auf der Seite der Waldritter auch von einem Projekt gelesen, was 14-Jährige für andere 14-Jährige und Jüngere und auch ein bisschen Ältere geschrieben haben. Projekt Junktown war das. Und da ging es darum, ein postapokalyptisches Setting, wo im Prinzip also wo Jugendliche auf einer Welt, in der keine Erwachsenen mehr da sind, an die man sich wenden muss, wo alles zusammengebrochen ist, im Prinzip ihr eigenes, ja, also Regierungssystem, ne, Gruppensystem halt eben erarbeiten müssen. Und sich dann halt eben als Gruppe oder als Dorf in dem Sinne dann gegen die Herausforderungen, die so ein Leben auf sich alleine gestellt eben hat, ja, wenden müssen und darin bestehen müssen. Und das haben wir ein bisschen für die Schule natürlich aufgearbeitet, auch mit den Waldrittern zusammen. Wir heißt jetzt im Prinzip ein Team von zwei Kollegen und ich und damals unser Sozialpädagoge, der auch Waldritter ist. Und ja, dann halt eben noch für den Waldrittern. Und ja, dann haben wir halt eben so ein Spiel, was sich im Prinzip in so zwei Blöcke teilt, draus gemacht. Zum einen halt eben einen Workshop, mit dem wir so ein bisschen ein Live-Rollenspiel, aber auch mit theaterpädagogischen Elementen eben so an, wie trage ich etwas nach außen, ne? Wie gewinne ich meine Bühnenpräsenz, so nach dem Motto arbeiten. Und dann 3 Tage eben im Waldjugendheim Stadt Kiel. Das ist auch schon Tradition, glaube ich. Dann sind mit entweder einer Stufe 8, da haben wir mit angefangen, oder halt eben einer Stufe 9. Da haben wir es jetzt im Prinzip platziert. Ja, 3 Tage verbringen. Der erste Tag ist im Prinzip erstmal, man versucht halt eben also die Schüler selbst durch ein paar Hilfestellungen, ein paar Anregungen halt von außen, finden erstmal ein Gruppensystem, in dem sie in dieser Welt eben leben wollen, entwickeln auch einen eigenen Charakter, ne, also eine Rolle für sich, die sie darin spielen wollen, werden auch in verschiedene Gruppen noch eingeteilt. Da gibt es noch Nomaden, und Geflüchtete. Und genau, und dann werden die im Prinzip dann einen Tag lang diesem Setting ausgesetzt und ihren eigenen Ideen ausgesetzt und müssen dann schauen, was wir ihnen noch so an Herausforderungen vor die Füße werfen und müssen die quasi gemeinsam bestehen. Und im Nebenschauplatz müssen sie halt eben dafür sorgen, dass sie mittags was zu essen bekommen. Also selbst kochen, selbst, ne, an Gemüse herankommen und. Müssen Bedingungen erfüllen, die eben von außen an sie herangetragen werden. Und das, ja, also es ist immer sehr spannend, was sich da so im Laufe dieses einen Tages entwickelt Und dann hat man noch so einen halben Tag, wo man dann eben reflektiert, was gelaufen ist. Das ist ein Projekt zur Demokratieerziehung, politischen Bildung, aber eben auch so Selbstkompetenz mal wieder, Selbstverantwortung. Ne? Also die Schülerinnen und Schüler sind ja dann in die verantwortlich, wie das Leben, wie die Gemeinschaft eben funktioniert. Und das ist auch sehr interessant, vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen zu beobachten, die so ein paar Abläufe von Live-Rollenspielen auch nicht kennen, dass man halt eben manchmal auch loslassen muss, ne? Und einfach mal gucken, ne? Es wird schon irgendwie seinen Weg finden. Das ist auch manchmal dann schwer für Kolleginnen und Kollegen, die halt eben so gewohnt sind, dass der Unterricht eben in so geraden Bahnen verläuft. Und das tut's halt eben nicht. Da gibt's auch Frustmomente und manchmal, ne, sind dann auch die Schüler, ja, weiß ich nicht, entziehen sie sich eben auch dem Spiel, um dann nachher wieder einzusteigen. Und das sind aber alles sehr offene Strukturen und das bietet alles eben auch dann nachher Reflexionsgrundlage.
Mit welchem Vorwissen gehen Lernenden dann in dieses Szenario? Wird da so eine Art Vorbereitung auch gemacht?
Also in der Vorstellung des Projekts stellen wir halt eben nur das grobe Setting vor, dass es sich um ein ja postapokalyptisches Setting halt handelt, in dem man auf sich alleine gestellt ist und sich eben dann den Herausforderungen stellen muss, die von außen an einen herangetragen werden. Und dass ein Tag davon eben in einer Rolle erlebt wird. Also das sind die Informationen, die die Schülerinnen und Schüler bekommen und dann natürlich noch die organisatorischen Dinge drumherum. Aber jetzt zum Setting selbst haben sie erstmal nicht mehr. Und in dem Workshop vorher, dem halben Tag, der da läuft, wird vor allem dieser Schwerpunkt, ne, also diese Ich-Findung, diese Ich-Bildung halt eben in den Mittelpunkt gestellt.
Und ja. Kurze Zwischenfrage. Ihr als Lehrende macht dann oder seid dann die NSCs dafür?
Ja, also das ist aber auch den Kolleginnen und Kollegen selbst überlassen, wie tief sie da jetzt mit reingehen. Ne? Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die eher beobachten dabei, also dabei stehen, ne? Oder halt eben dann eher organisatorisch unterstützen, ne? Die Küche zum Beispiel ein bisschen in die Hand nehmen oder so. Und es gibt aber auch einige Kollegen, die sich richtig tief dann, auch überraschend, nicht immer vorhersehbar, in NSC-Rollen halt eben schmeißen und dann ganze Plots mit den Schülern spielen. Das ist schon cool.
Irgendwie. Dann für mich noch so der zweite Punkt, der mir jetzt gerade gekommen ist. Gibt es ein Debriefing für sowohl euch als Lehrende einzeln, oder wenn nicht, dann vielleicht mit den Schülern zusammen. Gibt es für die Schüler oder für die, Schüler, gibt es da ein Debriefing?
Ja, also das Spiel an sich findet immer an einem Tag statt, der dann meistens so gegen 18, 19 Uhr beendet wird. Und danach ist erstmal Lockeres, ne, erstmal rauslassen, ne, dass man jetzt halt eben wieder in der Normalität eben ist, bisschen Abstand gewinnen und meistens dann ein großes Nerfgun-Turnier am Ende, worauf sich alle freuen.
Verstehe ich.
Vor allem dann, wenn es gegen die Lehrer geht. und Lehrerinnen. Ja, und dann meistens am Abend beim Lagerfeuer, das ist eher so der informelle Teil, wo man dann die Schülerinnen und Schüler wieder so ein bisschen abholt, auch ein paar Stichworte einwirft, ne, die aber jetzt nicht, die eher so ein bisschen Impulse sind, ne, also so. Weiß nicht, wie hast du dich gefühlt? Ne? Also oft auch nicht als Fragen formuliert, sondern vielleicht auch schon mal eine Anekdote, die man beobachtet hat, so von außen. Und die wirft man halt eben mal rein. Und dann können die Schüler halt eben diese Außenperspektive auch annehmen. Und dann halt eben die Reflexion am nächsten Tag. Das brauchen die Schüler aber auch, die Schülerinnen und Schüler, so diesen Abstand, ne, erstmal gewinnen und dann erstmal wieder sich selbst sein an dem Tag oder an dem Abend selbst. Und sich dann halt eben nochmal mit einem gewissen Abstand auf das einlassen, was da eigentlich passiert ist. Und dann kommen so ganz tolle Sätze wie, boah, Demokratie ist so anstrengend. Also das ist natürlich klasse, weil es genau, ne, das ist ja der Punkt.
Ja. Wie ist das dann mit Deep Breathing für Lehrende? Also ist da auch, macht ihr da was? Weil ihr lernt ja vermutlich sehr viel über die Schüler, die ihr so habt. Habt ihr dann für euch, wo ihr dann quasi eine Nachbesprechung macht, eine Supervision oder ähnliches?
Supervision nicht. Also wir haben vor Ort oft dann abends nochmal so ein Sit-in mit den Waldrittern, wo wir dann bestimmte Dinge, die uns aufgefallen sind, nochmal klären. Und wenn wir dann nachher, das passiert aber meistens so eine Woche später, wenn man dann reflektiert, nochmal so in einer Evaluationsrunde zusammensitzt mit den Kolleginnen und Kollegen, was zum Beispiel, das ist das Übliche, ne? Was ist gut gelaufen, was könnte man optimieren, was sind so meine Highlights, was hat mich sehr überrascht, ne? Dass man halt eben darüber auch nochmal an diese Punkte rankommt, die einem vielleicht auch manchmal unterbewusst sehr wichtig waren. Auch gerade wenn man da als Klassenleitung da mitfährt, dann lernt man die Klasse ja auch nochmal ganz anders kennen.
Also ihr fahrt, also ihr verlasst die Schule und geht woanders hin mit der Klasse.
Genau, also das machen wir im Waldjugendheim in Stadtkill. Das sind dann diese 3 Tage, wo wir dann da sind. Und genau, da findet auch noch die Reflexion vor Ort mit den Waldrittern statt. Und genau, danach geht es halt eben dann meistens, ist meistens halt eben kurz vorm Wochenende, weil dann alle K.O. sind. Im besten Fall wird es natürlich dann auch aufgefangen noch im Unterricht. Also die letzten Male, als Klassen von mir da mitgefahren sind, habe ich vorher oder nachher halt eben dann noch oft, also als Deutschlehrerin ist das natürlich auch einfacher als vielleicht in anderen Fächern, habe ich dann halt eben auch Themen, die sich damit irgendwie in Verbindung bringen lassen, auch angesprochen. Also die Welle habe ich zum Beispiel gelesen oder Start X, wo es halt eben dann auch um selbstorganisierte Jugendlichengruppen geht, die da versuchen, ein Regierungssystem aus sich selbst herauszuschaffen, scheitern und dann halt eben wieder Dinge neu machen müssen so, und verändern müssen. Genau. Und
der Englischkurs liest dann Lord of the Flies.
Genau.
Noch begleiten.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt den Englischkollegen fragen, der vor 3 Jahren, zwei Jahren mitgefahren ist.
Okay. Ja, geht ja thematisch in eine ähnliche Richtung, denn es geht ja immer so um auch Massendynamiken von Gesellschaften und kritisch. Apropos kritisch, wie kritisch war das dann erstmal? Oder wie viel Kritik oder was für Bedenken? Irgendwie? Lass mich die Frage richtig formulieren. Welche Bedenken gab es denn seitens der Lehrerschaft?
Also natürlich immer die Frage, was nehmen denn die Schülerinnen und Schüler wirklich mit? Ist das nicht nur eine Unterhaltungsfahrt? Ne? Also wie ernst nehmen denn die Schülerinnen und Schüler das, was da passiert? Die ist auch sicher berechtigt, wenn man 3 Tage halt aus dem Unterricht rausgenommen wird. Ne? Dann verliert man natürlich jetzt von der anderen Seite, aus einer Perspektive gesehen, Unterrichtszeit. Und es ist auch schon so, dass natürlich die Wirksamkeit von derartigen Projekten oft nicht immer direkt so danach abfragbar da ist. Also vieles davon wirkt halt eine ganze Zeit nach. Also als wir das Projekt das erste Mal durchgeführt haben, sind wir mit dem hohen Ziel eingestiegen, dass wir also jahrgangsstufenübergreifende Gruppen zusammenbringen. Das war damals eine Stufe 7 und 8. Und das hat nicht so ganz gut funktioniert, weil das halt eben, ne, die einen, die Siebener waren noch an sozialen Dingen interessiert, die Achter waren halt eben schon auf diesem, Weg politisch oder ne, sich selbst positionieren zu wollen. Und das hat dann nicht immer gut funktioniert. Ne? Und die Wirksamkeit davon war aber dann zum Beispiel so, dass 2 Wochen später ich ein Papier auf einmal in meinem Postfach hatte, also in meinem im Lehrerzimmer ein Postfach hatte. Und da stand oben drüber, so hätten wir eigentlich das Dorf regieren müssen. Und dann war da wirklich im Detail eine Mindmap aufgebaut, ne, was halt eben an diesem Ratssystem, was sie sich halt ausgedacht haben und was zu Frustration geführt hat, was halt eben da nicht funktioniert hat und was man hätte besser machen können. Ne, so. Und das fand ich schon ziemlich grandios für einen Achtklässler, ja. Ne, der dann halt eben mir so ein politisches Setting eigentlich aufmalt von, ich würde mal fast sagen, das war so ein bisschen ja ein Ratssystem, wie man das aus der griechischen Demokratie halt eben so kennt. Ne? So Zufallswahlen und sowas waren da alles mit drin, ohne dass der Achtklässler da jetzt wirklich sich damit beschäftigt hätte jetzt irgendwie im Vorfeld.
Und daran sieht man, also daran seht ihr bestimmt, dass dann ja das wirklich noch nachhalt. Und in den Köpfen ist.
Ja, und ich habe jetzt gerade einen Q2er-Kurs, die sind halt in der neuen Auffahrt gegangen, also auf Junktown Fahrt gewesen. Und die, weiß ich nicht, wenn ich die dann halt eben, wir machen jetzt gerade Sprache im politisch-gesellschaftlichen Diskurs. Mhm. Und da kommt dann immer wieder, ja, das haben wir doch in dieser Sitzung, wo wir dann unseren, die hat halt so eine repräsentative Monarchie mehr oder weniger und haben halt eben dann nachher ihren Monarchen, weil der eigentlich nichts gemacht hat, haben sie halt eben kurzerhand abgesetzt und haben dann eine Demokratie quasi aufgebaut. Aber auch die Demokratie hat dann wieder einen Sprecher gehabt, von dem sie dann alle Entscheidungen haben wollten. Das war ein sehr lustiges System.
Ja. Ganz kurz, genau. Zwei Schritte zurück. Was ist Q2 und was ist das Spiel, von dem du erzähltest?
Ja, also es ist auch Junktown, wie gesagt. Und
genau, Junktown und Q2 sind ältere Schüler. So,
genau, oder? Das ist jetzt Stufe 12. Und die haben halt eben vor 3 Jahren das Spiel durchgeführt. Und das war dann gerade dieses Setting, was ich da umrissen habe. Und da ging es auch halt eben um das gleiche postapokalyptische Setting, ne? Dass man halt eben eine eigene Regierungsform entwickelt und sich dann gegen Herausforderungen stellen muss. Und bei denen ist es wie bei vielen anderen halt eben am Ende halt nicht so richtig geglückt. Ne? Also letzten Endes haben sie jetzt nicht unbedingt gewonnen, im Anführungszeichen. Also sie haben jetzt nicht jetzt wirklich ihr Dorf retten können, muss man schon wirklich sagen. Aber der Frust hat eben zu unglaublich tollen und intensiven Reflexionsgesprächen geführt. Da kam zum Beispiel dann auch dieser Spruch, ne, Demokratie ist so anstrengend. Mhm. In dem Kontext, ja, es ist einfacher, wenn man jemanden hat, ne, der einem sagt, wo es lang geht. Und da sind wir natürlich an ganz aktuellen
Themen.
Ja, Tendenzen, die wir gerade haben.
Natürlich.
Und gefährlichen Tendenzen.
Mhm. Aber es ist auch gut, wenn dann die Lernenden eine kritische Haltung schon dann entwickeln und zumindest fühlen, oder auch wenn du dann sagst, sie können es noch nicht konkret erstmal oder einige noch nicht konkret in Worte fassen, aber die Erfahrung gemacht zu haben, was das, wie lange das manchmal dauert und wie demokratische Prozesse entstehen, ist wahrscheinlich viel lehrreicher, als dazu jetzt einen Text zu lesen und zu sagen, so, jetzt lernt das mal hier auswendig. Oder selbst in der Klasse zu besprechen und nur zu diskutieren, nur zu drüber sprechen, hat wahrscheinlich einen anderen Eindruck, wird einen anderen Eindruck hinterlassen, als es wirklich durchzuführen.
Ja, und auch diese Frusterfahrung, deswegen habe ich das eben auch schon erwähnt, das ist total wichtig, diesen Frust auch bei den Schülern zuzulassen, dass jetzt Dinge halt eben schieflaufen und sich eben nicht so einfach lösen lassen. Und dann ist kein Lehrer da und keine Lehrerin, die nachher dann sagt, ja, aber jetzt wird so gemacht, sondern also die Schüler müssen halt eben schon selbst ihre Entscheidungen treffen, ne, und dann halt eben auch nach außen tragen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine neue Erfahrung für viele.
Dass jetzt nicht quasi in Anführungsstrichen Mutti kommt und das richtet?
Ja, genau. Also, das sind ja diese Prozesse, die dann halt, also da kribbelt es auch mir manchmal in den Fingern, ne? Und ich möchte dann dazwischen gehen, weil ich irgendwie denke so, nein, es läuft in die falsche Richtung. Na. Aber ne, dann es dann auch laufen zu lassen,
ja,
und dann die Erfahrung zu machen, dass in dieser vielleicht falschen Richtung aber eine Erkenntnis für denjenigen drinsteckt, der das eben jetzt durchlaufen hat. Also ne, die falsche Richtung, den Frust danach, ne, den Zorn auf sich selbst oder auf andere und dann aber halt eben mit etwas Abstand nochmal draufschauen und sagen, okay, an der und der Stelle hätte ich es vielleicht auch noch irgendwie anders machen können oder vielleicht auch zu der Erkenntnis zu kommen, es musste jetzt so sein.
Ich finde es bei sowas auch wichtig, dass das Lehrende, also wenn ihr da draußen seid und in irgendeiner sozialpädagogischen Einrichtung unterwegs seid und auch gerne Lab macht, auch solche Prozesse anzuleiten oder anzuleiern, ist erstmal ein Prozess, der nicht immer total glatt geht. Und ich glaube, selber den Druck von sich wegzunehmen, auch zu sagen, wenn es mal schief läuft, was soll denn jetzt, ne, was kann denn schon jetzt wirklich nach hinten losgehen? So, das Beste ist, dass man kann immer gegenkorrigieren, man kann immer wieder was anders machen oder auch daraus zu lernen, zu sagen, okay, das hat jetzt vielleicht so nicht geklappt, wie zum Beispiel, wie du sagst, die siebte und achte zusammenzunehmen, Hat jetzt aus bestimmten Gründen nicht so ganz funktioniert, dann macht man es beim nächsten Mal anders oder weiß, an welchen Faktoren es gelegen hat und kann dann wieder neu planen. Ich meine, jedes Mal, ich finde diesen Anspruch, du machst Dinge zum ersten Mal und sie müssen sofort perfekt laufen, würde ich aus unserer Gesellschaft wirklich, wirklich gerne entfernen, weil es so demotiviert, überhaupt neue Sachen auszuprobieren, weil du denkst, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, diese Angst, diese Fehlerkultur, auch an Schulen, das ist ja auch was, was mich immer wieder auf den Berg treibt, zu sagen, ja, lass doch mal Fehler machen und lass doch auch mal die Bewertung weg, weil wie willst du jemanden, ne, auf der einen Seite müssen Lehrende ja auch irgendwie bewerten und eine Bewertung abgeben, aber auch mal irgendwie für eine gewisse Zeit lang bewertungsfreien Raum zum Ausprobieren schaffen, weil ansonsten machst du keine Fehler und hast ständig Angst davor. Und wenn du mal einen Fehler machst, denkst du, das ist das Ende der Welt. So wollen wir doch nicht Menschen erziehen und bilden.
Ja, du hast es eben ja auch schon erwähnt, ne? Also gerade dieser Aspekt Fehlerkultur. Und da sind wir in der Schule natürlich auch für verantwortlich, ne? Wir beklagen uns, dass Schüler sich nichts mehr zutrauen, ne? Oder nicht mehr experimentierfreudig sind. Und gleichzeitig, ne, wird aber ein Fehler immer sofort abgestraft. Und das finde ich halt eben, das ist einfach auch an dem System eigentlich schwierig, ne? Also eigentlich wollen wir ja, dass die Schüler sich ausprobieren, die Schüler und Schülerinnen sich ausprobieren, dass sie den Mut haben, eben Fehler zu machen und daraus halt eben auch so ein Sprungbrett zu sehen, wie man es halt ja anders machen kann, ne? Und das finde ich halt, ja, unsere Rotstiftkultur in der Schule, die sehe ich auch sehr, sehr kritisch, also auch immer kritischer, ne? So
Ja.
jetzt in den Jahren.
Ist es. Weil wenn man als auch als Lernbegleiterin irgendwie auch mal loslässt, diese Fähigkeit, ich lasse es jetzt mal und muss ich überall gegensteuern, das ist ja auch ein Skill, den sich Menschen, die mit Menschen arbeiten, auch mal aufschaffen könnten. Und nicht immer gleich dann zu sagen, wo läuft's falsch. Wir versuchen ja immer, einen positiven Blick generell auf Menschen zu haben, zumindest, ne, also die Leute, die unterrichten, glaube ich, sollten das haben. Und trotzdem haben wir ja genetisch bedingt immer auch so einen Fehlerzoom. Und dagegen zu steuern, braucht halt auch echt krasse Reflexionsfähigkeit, zu sagen, ja, das ist doch nicht wichtig, dann läuft es halt schief, so what?
Ja, also ich finde halt eben auch, also Fehler oder, ne, sagen, also vielleicht müssen wir auch den Begriff irgendwie ändern. Also
Ja,
wenn eine
Erkenntnisse.
Äußerung, ja, genau, also die Kenntnisse, die man äußert, eben, die erzählen ja immer etwas über, ja, die innere Lernlandschaft, ne? Das ist auch ein, weiß nicht, Begriff aus der Pädagogik. Ne? Also wo sind denn jetzt vielleicht Dinge, die anders verzahnt und verlinkt sind, ne, als in meinem Gehirn? Das kann ich ja dann sehen, ne? Wenn der Schüler eine für mich falsche Antwort gibt, ne, oder in meiner Lernlandschaft falsche Antwort gibt, gibt sie mir aber Aufschluss darüber, wo er sich gerade befindet, ne, also wo ich ihn abholen kann oder wo er vielleicht noch Hilfe braucht. Und ich finde, dass gerade solche Stellen, also auf die wird man durch erlebtes Lernen in vielen Bereichen, ne, also nicht nur in solchen großen Projekten, sondern eben auch in kleinen, ja auch aufmerksam, weil man da eben Fehler machen darf und man kann sich auch ein bisschen hinter der Rolle verstecken, ne, oder darf halt eben dann auch mal sagen, ja, das Setting war halt eben so, da musste ich das machen, ne, so. Und das ist gut so.
Ja, also Rollenspiel lädt natürlich dazu ein, glaube ich, also von meiner Erfahrung her, einfach Sachen auszuprobieren, weil der Raum so ein bisschen gefahrloser scheint. Das ist ja nur, das bin ja nicht ich, das ist ja meine Rolle. Du sagst, ich war jetzt hier, ne, ich war gewählt und ich musste dann nur gut durchgreifen, das einfach mal auszuprobieren. Und aber die gefühlten Emotionen darin, auch wenn sie gespielt sind, auch gespielt reflektiert werden, werden ja trotzdem vom Nervensystem verarbeitet und trotzdem als real wahrgenommen. Das ist ja das Schöne. Unser Hirn unterscheidet ja nicht zwischen dann echt und fake in dem Falle. Und der Lerneffekt ist trotzdem ja durch diese Emotionalität, die dahinter steht, trotzdem wesentlich, hat wesentlich mehr Impact, würde ich auf Englisch sagen, also mehr Durchschlagskraft, als wenn das ohne Emotionen halt vonstatten geht. Ich höre aber schon so Lehrende halt irgendwie ein bisschen anzweifeln immer. Die Sachen, die ich bekommen habe, sind so, ja, das kann man auch nur mit bestimmten Inhalten machen, ne? Also, und jeder denkt so, dass das sein Bereich oder sein Lernfach oder Lernfeld oder wie man es jetzt auch immer beschreibt, dann außergewöhnliche Komponenten mitbringt, dass das ja nicht jetzt im Rollenspiel so einfach zu machen ist und so weiter. Heiko, hast du dazu eine Meinung?
Also da gibt es bestimmt, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht in allen Fächern aus, da gibt es bestimmt Themenbereiche, die man jetzt nicht übers Rollenspiel erfassen muss, aber das muss ja auch gar nicht sein. Also ich finde, wir haben ja einen so breiten Methodenapparat, also wir als Lehrende oder Erziehende oder als diejenigen, die pädagogische Arbeit leisten, da ist es auch okay, wenn man halt eben mal das eine und mal das andere macht, aber es gibt halt, wie du schon sagst, ne, diesen Impact, den erlebt man ja eigentlich nur, wenn man auch emotional, wenn man persönlich berührt wird. Und das ist, glaube ich, mit Unterrichtsinhalten auf unterschiedliche Art und Weise eben möglich. Also in Junktown selbst, ne, also nur ein Beispiel, ne, hat man halt eben auch eine Aufgabe, da musste halt Wasser gefiltert werden. Und dann mussten die eine Filteranlage bauen aus einfachen Mitteln. Und das sind ja jetzt auch Dinge, die dann schon in die Chemie halt eben reinreichen teilweise. Oder weiß ich nicht, zum Wasser holen musste halt eben was gebaut werden. Das ging dann in die Richtung Physik. Also da bietet, glaube ich, das Rollenspiel sehr viele Möglichkeiten. Also gerade so ein Abenteuersetting. Das kann man aber halt eben nicht im einfachen Unterricht machen oder zumindest nicht in dem Unterrichtssystem, was wir häufig an unseren Schulen haben.
Ich stelle da mal eine Zwischenfrage. Jetzt machst du das 20 Jahre. Wenn wir das vielleicht nochmal 20 Jahre in die Zukunft gehen, meinst du, dass dadurch, weil einfach wenn mehr Schüler diese Erfahrung gemacht haben mit der Verwirklichung in der Schulzeit, in Form von LARP, in jeglicher Art und Weise, dass dann das auf das Erwachsenen-LARP, wo wir ja alle irgendwie herkommen, einen Einfluss hat, dass sich dadurch nochmal eine Veränderung ergibt?
Also ich würde sagen, ja. Also ich glaube, wenn man sehr früh sich zum einen in diese erlebten Rollen hineinfallen lässt, und das aber dann auch reflektiert, das macht auch was mit dir als rollenspielender Erwachsener, weil du dann auch anders an, ja, oder du spielst vielleicht nicht anders, aber du spielst vielleicht in Teilen auch bewusster. Und also ich glaube schon, dass das was mit einem macht. Also würde ich jetzt so von mir auch sagen, als Orga hat man natürlich auch sowieso immer so diesen Metablick irgendwie auf die Szenen oder auf diejenigen, die Szenen spielen. Aber ich glaube, dass dieses in der Schule LARP erleben und zu sehen, wie Rollen erlebt werden können und reflektiert werden können, so von außen, das macht auch was mit meinem Spiel und mit meinem Blick darauf. Und ich glaube auch, das ist auch bei denjenigen, die es halt eben dann so von klein auf quasi erleben. So.
Ja, das habe ich mir nämlich überlegt. Wenn man bedenkt, was in den 90ern oder Anfang der 2000er im LARP so herumlief, und das waren ja irgendwie alles die großen Helden und diese ganze Reflexion, wo du schon erzählst, dass Fünfjährige die haben können, das ist halt, ich finde, ein sehr, sehr großer Unterschied zu weitergedacht zu dem, was wir damals erlebt haben.
Auf jeden Fall. Also ich meine, so in der staurischen Landschaft haben wir ja viele junge LARPerinnen und LARPer, die ich halt eben auch schon so mit 12 und 14 so kennengelernt habe. Und meine eigene Tochter hat eigentlich auch schon sehr früh LARP kennengelernt. Und die gehen auch anders an ihre Rollen ran, würde ich behaupten, weil die einfach auch schon sehr viel auf dieser reflektierenden Ebene mitgekriegt haben.
Sehr gut. Schön.
Ein Land, was das schon länger macht, ist ja Dänemark. Ich war, jetzt müsste ich so ein bisschen lügen, 2017, so um den Dreh, glaube ich, hatte ich ein Praktikum gemacht in einem Internat in Dänemark. Das heißt da irgendwie Efterskole oder so. Dänen möchten mich bitte nicht erschlagen für diese Aussprache. Und das Konzept dort war halt auch Unterricht erleben. Nun darf man natürlich wissen, dass Dänemark ein bisschen liberaler ist, was die Allgemeinbildung sozusagen angeht. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben die bis zur 10. Klasse sowas wie eine Gemeinschaftsschule und erst danach splittet sich das auf. Und die hatten ein Auswahlverfahren durch eine Art Lab, Sommerlab sozusagen, wo sich potenzielle Interessierte für diese Schule gemeldet haben, erstmal um festzustellen, ob Lapen an sich oder Schauspiel darstellen etwas für sie ist. Und dann sind sie auf dieses Internat gekommen. Es waren auch häufig SchülerInnen, die wirklich Probleme im allgemeinen Schulsystem hatten, die dieses, wir sitzen viel, wir dröhnen uns kognitiv voll, damit nicht so ganz zurechtkam. Manche, also, ne, haben auch gesagt, so ihre eigenen Probleme, Menschen mit anderen kleinen Persönlichkeitsauffälligkeiten haben sich dort schon gesammelt und es gab aber auch Lehrende, die halt auch noch eine Psychotherapeutin oder eine Psychoausbildung hatten, um die Leute noch zu begleiten und so weiter. Und diese Woche hatte ich Einblick erhalten, dass die da auch in Teams arbeiten und jedes Team immer für die darauffolgende Woche Unterrichtsinhalte erarbeitet hatte. Und dann hat zum Beispiel, als ich da war, das Team Englisch, Geschichte und ich müsste lügen, Chemie zusammengearbeitet und eine Szene aus Doctor Who, nicht, also eine Szene, es war ein Szenario aus Doctor Who festgestellt, wo Doctor Who sozusagen zeitlich in die 30er Jahre Dänemark gegangen sind, wo es um den Zweiten Weltkrieg ging. Und da so ein ganz schräges Szenario aufgebaut hatten, halt auch, aber auch die Lernenden halt auch mitgespielt haben. Der Englischlehrer war Dr. Who und die haben die Turnhalle zur TARDIS umgebaut und so weiter und haben dann in so einer Art fulminanten Finale auch Unterrichtsinhalte. Die hatten schon noch Unterricht und die haben halt auch wie so kleine Häppchen gekriegt zur Inhaltserfassung. Aber dieses Zusammenfassung dieser ganzen inhaltlich gelernten Sachen hatten die dann am Ende in so einem Lapi dann zusammengebracht und halt auch da zusammen gebastelt. Und auch der Hausmeister hat halt mitgeholfen, diese blaue Telefonzelle vor die Turnhalle zu stellen und so weiter. Und ich dachte mir manchmal, mir war fast schwindelig, was da alles so passierte und wie eifrig die Schülerinnen dann auch noch dabei waren und sich das alles so richtig, richtig erarbeitet haben und auch erspielt haben. Und ich muss sagen, diese eine Woche war einfach nicht genug, um das alles aufzusaugen. Einfach nur zu sagen, ne, dieses, wie passt das alles zusammen? Und wie, oh mein Gott, und ich hätte das am liebsten noch seziert und die waren schon ganz, ganz müde von meinen ganzen vielen Fragen. Und das ist so krass, was Dänemark das schon seit Jahren macht. Ich war auf irgendeinem Mittelpunktgeschichte, das war auch in Dänemark, also noch ein paar Jahre davor, ich glaube 2014, wo der Schulleiter der EPOS, das ist eine dieser Efterskölle, damals halt auch dieses Konzept vorgestellt hat, mir ist was die Kinder da aufs Pult geknallt. Und ich dachte mir, ihr macht bitte what? Und das ist schon 10 Jahre her. Und die machen das alles schon. Und ich denke mir so, boah, wir sind ganz schön hinten dran, was das angeht. Und ich finde es aber super, wenn es solche Ausbrüche wie bei euch gibt, zu sagen, zumindest diese 3 Tage wird das ausgetestet und ausgewertet. Vielleicht werden ja Schulen ein bisschen offener dafür, das nicht nur anhand von so kleinen Projekten zu machen, sondern vielleicht auch mal als richtigen festen Inhalt für bestimmte Bereiche.
Ich glaube auch, dass das sehr notwendig ist, weil wir auch eine ganz andere, also wir haben ja eine sich unglaublich schnell wandelnde, ja, andere Aufmerksamkeitskultur, nenne ich das jetzt mal so sehr
Ja,
allgemein.
ja.
Also wir merken ja selbst in den Schulen, dass sich die Kinder unglaublich verändern. Also ich habe jetzt eine 6. Klasse, ich habe jetzt, also meine letzte Klasse ist jetzt in der 9. und da liegen Welten zwischen, ne? Also da hat sich so viel verändert und auch halt eben die Art und Weise, wie Schülerinnen und Schüler lernen und wie sie am Lernen gehalten werden oder fürs Lernen motiviert werden, da müssen wir einfach von diesem starren System müssen wir weg. Da bin ich also von überzeugt. Also ansonsten weiß ich nicht. Also wir verlieren immer mehr Schüler an das System und das darf eigentlich ja nicht sein. Also,
Nee.
das finde ich so traurig. Ja, genau. Naja, also wir hatten jetzt im Herbst, im September auch Klassenfahrt, also mit meiner 6 eben und mit noch einer parallel 6. Klasse, auch mit den Waldrittern. Und da haben wir halt eben ein Projekt wiederholt, was wir ja 2 Jahre vorher auch schon mal gemacht haben. dass wir quasi die Kinder mit den Waldrittern erst ein Abenteuer haben erleben lassen und die Kinder dann quasi den Schluss dann selbst schreiben mussten und eben der jeweils anderen Parallelklasse als Plot so erleben lassen mussten. Und das war auch eine ziemlich coole Erfahrung oder auch für die Kids, ne, dass sie dann halt eben selbst dann gestalten durften. Die Waldritter hatten ihren Fundus dabei, sie durften sich Masken aussuchen und irgendwie ne, so in Klamotten stürzen, sie durften irgendwelche Rätselspiele sich ausdenken und so weiter, Türen verschließen, die man dann knacken musste und das hat denen unglaublich viel Spaß gemacht und da war ein sehr, sehr großes Potenzial eben auch an gerade bei dieser Rätselgruppe, ne? Also was für Rätsel können wir denn da wie gestalten und wo kriegen wir das Wissen her? Und also das war schon, ja, also war auch wieder ziemlich gut. Also was Kinder können, wenn man sie laufen lässt, ne? Oder, ja. Oder wenn man sie halt eben auch, wenn man ihnen zeigt, was alles möglich ist.
Ja. Ja. Und das noch verbunden mit der schneller werdenden oder mit der Technologie, die ja eh auch jetzt ein Bestandteil von Lern- und Lehrinhalten wird, seit den Schulen verbannen das irgendwann mal wieder komplett irgendwie, das ChatGPT, der deine Arbeit schreibt und Co. Und dann, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das...
Wie man das alles aufbricht, ne?
Ja, wie man das alles aufbricht, Ich verliere mich manchmal im Gedanken dieses, was wäre, wenn Alex gestaltet sich ihre Traumschule?
Ja, da wäre ich direkt dabei, glaube ich.
So. No.
Ja. Also was ich aber sehr schön finde, ist, dass auch gerade die Angebote so im Education Lab, wenn man das so nennen will, ne, dass die ja auch mehr werden. Das finde ich auch ziemlich großartig. Also ich war jetzt dieses Jahr auf der Didakta, ich glaube Februar oder März, habe da ein Team von jungen Menschen kennengelernt, eben Epic Education, die an einem so Startup-Projekt auch gearbeitet haben, wo man im Prinzip dann, also laut Werbung des Teams, ne, jeden Inhalt von jedem Fach irgendwie in ein Rollenspiel quasi verpacken kann. Da arbeiten die gerade dran. Und die bieten aber auch jetzt schon ganz tolle Workshops an. Wir hatten dann im April ein Team da, was eigentlich, da ging es um Fake News. Und da war das Setting so, dass eine Klasse quasi in vier Gruppen aufgeteilt wurde, den Auftrag bekam, einen geheimnisvollen Raum, den man durch so eine VR-Brille erschließen konnte, aufzuklären, was dieser Raum wohl dann so sein sollte. Und jede Gruppe hatte im Prinzip eine eigene Agenda. Also es gab dann die Kultisten, es gab irgendwie diejenigen, die an Fakten interessiert waren. Es gab dann eher so eine religiöse Gruppe und. Also es gab so verschiedene Ziele, die die Gruppen verfolgten. Und ein internes Internet, also Blog quasi, also wo man dann auch Einträge verfassen konnte und die Gruppe durfte halt eben dann auch einmal in diesen geheimnisvollen Raum sich den anschauen und musste, glaube ich, einen Gegenstand dann da lassen für die nächste Gruppe und durfte dann Texte verfassen, ne? Also was denn wohl dieser Raum sein sollte. Und da ging es halt eben dann darum, ne, wie schnell Fake News zu glaubhaften Informationen werden, ne? So im Netz, ne? Und was da auch für Strategien auch dahinter stehen, ne? Von diesen Gruppen, die halt eben dann die falschen Informationen quasi zu Wahrheiten oder zu Pseudo-Wahrheiten halt machen. Und das war auch ein sehr interessantes Projekt und letzten Endes nur für 3 Stunden angesetzt, auch mit Einführung, Durchführung, kurzer Reflexion, eben was für Strategien sind da gelaufen, welche Strategie war erfolgreich, warum, ne? Wie sieht man das selbst, ne? Wie kritisch kann man das sehen? Und das war eigentlich ein Projekt, was man sehr schön auch in den Unterricht einbinden konnte.
Ja, mega. Wir werden den Link zu Epic Education auf jeden Fall noch mit reinstellen.
Mhm. Ja.
Und auch noch andere Links bezüglich des Themas. Kleiner Spoiler, es wird noch eine zweite Folge geben zu EduLab, also edukativem Rollenspiel. Weil ich glaube, das Thema ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wir müssen auch gucken, dass wir die Folge nicht ganz so krass lange. Aber ich finde es halt auch sehr wichtig. Ich finde es einfach so wichtig, weil das betrifft ja auch nicht nur uns selber, das betrifft die nächste Generation. Und wenn Labende selber Kinder oder sogar schon Enkelkinder haben, das betrifft das ganze Bildungssystem. Das kann, glaube ich, nicht an uns vorbeigehen, an den Labenden vorbeigehen, dass sich das Konzept über Rollenspiele, also ich finde die Headline auf der Epic Education Seite so schön, Abenteuer statt auswendig lernen, weil Geschichten im Gedächtnis bleiben. Also jeder, der schon auf dem Lab eine geile Geschichte erzählt hat, also be erzählt bekommen hat oder teilgenommen hat, der weiß, glaube ich, sein ganzes Leben von Bildern und von Emotionen und von Inhalten zu berichten, als wenn du dir was durchliest oder was besprichst oder was aufschreibst. Und deshalb sind Geschichten und Geschichten erleben so unfassbar wichtig für die menschliche Bildung.
Ja, und auch gerade halt eben so als Konterpart eben zur Digitalisierung, ne, oder zum digitalen Erleben, ne, wo man ja im Prinzip außen vor bleibt. Beim LARP oder bei auch bei Drama Games oder so ist man halt mittendrin.
Genau. Und die Hirnforschung zeigt ja auch, dass wir leider immer, dass wir dieses Ich bin zu sehr in meinem Kopf oder wir sind zu sehr in unseren Köpfen uns gar nicht so gut tut, sondern dass wir wieder mehr ins Machen kommen sollen, weil es einfach auch bestimmten Krankheitsbildern vorbeugt und einfach besser für unser Gehirn ist, wenn wir Dinge tun und nicht nur Dinge denken. Ja.
Ja, das stimmt.
Das wollen wir ja erstmal auch Menschen mitgeben.
Genau.
Wow, ich könnte, glaube ich, noch 3 Stunden einfach. Also das ist ja, ich, ne, also diese Vernetzung finde ich ganz, ganz wertvoll und ich hoffe auch, dass die nächsten Teilnehmenden hier am Podcast, die sich schon gemeldet haben, auch genauso viel wertvolle werden sie Einblicke bringen, auf jeden Fall, denn wir haben die Waldritter mit dabei, diesmal halt nicht nur erwähnt, sondern halt auch, wir können halt über ihre Konzepte auch noch ein bisschen was erzählen. Das finde ich super, super, super toll. Und noch eine Überraschungsgästin davon, darüber sage ich noch nichts.
Genau.
Ja, lieber Heike, danke für diesen ersten wunderbaren Einblick. Ich hoffe, es war für die Hörenden jetzt nicht zu verwirrend.
Oh ja, das hoffe ich auch.
Dass jetzt auch manchmal so Terminologien gefallen sind, mit denen vielleicht einige nichts anfangen können. Wir haben es versucht, das zu erklären. Aber wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen dazu habt, dann schreibt den Tom unter alleslab@posteo.de und könnt ihr gerne noch eure Anmerkungen dazu nehmen, be bevor wir die nächste Folge aufnehmen. Haben wir bestimmt noch ein bisschen Kapazität, die ein oder andere Idee mit reinspielen zu lassen oder Frage zu beantworten.
Dazu natürlich kriegt ihr über die Homepage auch, über die E-Mail natürlich auch den Link zum Discord.
Genau. Und ich habe gehört, da ich jetzt ja abgestempelt bin mit die Kaffeetante. Und irgendjemand da draußen denkt, oh, die arme Alex, sie braucht jetzt einen Kaffee. Hat Tom sich was ausgedacht und gedacht, spendiert der Alex einen Kaffee oder dem Tom halt einen Kaffee oder sonst irgendwas. Tom, wie macht man das denn bei uns?
Ganz simpel, ihr geht auf Ko-fi. Das findet ihr relativ leicht, Kofi. Und dann slash alles lab. Und im Zweifelsfall in den Shownotes findet ihr auch nochmal den Link. Da könnt ihr uns einen Kaffee dalassen und helft uns damit, dass wir sowas wie den Server bezahlen oder uns mal einen Kaffee leisten können. Genau. Ansonsten, wir helfen uns, wenn ihr uns weiterhelfen wollt, auch die Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen eurer Wahl helfen uns, sichtbarer zu werden für Leute, die uns noch nicht kennen und damit auch interessanter zu werden und neue Hörende zu bekommen, die aber auch vielleicht Ideen haben, um eigene Folgen zu haben, um dann wieder, es geht ja mal weiter. Ihr wollt ja noch in 50 Jahren Folgen von Alles Lab haben, habe ich gehört. Dann reden wirklich alte Menschen mit über wirklich alte Dinge. Aber ich glaube, das könnte ganz lustig sein. Lab im Altenheim.
Seniorenlab.
Ja, genau, das
Das
ist noch
wird es auf
etwas.
jeden Fall, ich schwöre es dir, das wird es geben.
Ja.
Wir haben in Staupen auch schon den Rollator 1 geplant.
Sag Bescheid. Sag Bescheid. Ich mache
Er
gerne
rollt
NSC.
wieder.
Genau.
Rollator.
Ah, sehr schön.
Hervorragend. Wir werden die Altenheimwelt revolutionieren.
Mhm.
Auf jeden Fall. Alles klar. Ihr Lieben.
Ja, in dem Sinne.
Ja, vielen Dank.
Einen wundervollen Tag euch noch und bis bald.
Ich danke euch. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.
Tschüss.